Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Ja, haben fast 10.000 Follower auf Spotify inzwischen.
Krass.
Was auch ganz geil ist.
Voll krass.
Ja, also dieses Jahr ist nochmal gut was passiert, aber es ist halt so, es ist halt ganz anders als bei Instagram, weil manche Folgen werden halt irgendwie mehr gehört, manche weniger und so. Und keine Ahnung, wenn jemand abonniert, dann kann es auch sein, dass halt das Abo weiterläuft, aber der hört den Podcast nicht mehr und so ein Zeugs. Also.
Nee, ich meinte, wie viele gucken den Podcast auf YouTube?
Ach so, das, sag halt einfach.
Das, wenn du mir zugehört hättest.
Paar hundert. Also so, ich glaube, da sind so 200 bis 400 oder so.
Okay, ja.
Ja.
Noch überschaubar.
Ja, voll überschaubar.
Aber wenn ihr, wie Andi mir gesagt hat, nächstes Jahr richtig durchstartet auf YouTube, dann wird es bestimmt anders.
Ja, ich glaube nicht. Also nicht für einen Podcast, weißt du?
Ja, wer guckt einen Podcast an?
Ja, so es gibt halt so ein paar Leute, die ziehen sich das immer auf YouTube rein, was ich auch interessant finde, weil ich könnte das selber nie, weil dann, also ich kann ja da nicht rumlaufen und Sachen machen, während einen Podcast hören. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie man einen Podcast hört, wenn man nicht rumläuft und Sachen macht dabei.
Nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Eben, also stell dir mal vor, du schaust dir einen Podcast an, sitzt so auf der Couch.
Und guckst
den einfach so.
Da passiert
so
einfach nichts. Ich glaube, dafür sind wir zu jung, um uns, also die Aufmerksamkeitsspanne, das funktioniert einfach nicht.
Machen wir das Mikrofon ein bisschen näher zu dir hin.
An die Goschen.
Also Shoutout an alle, die diesen Podcast gerade schauen und nicht hören.
Ja.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT-Podcast, heißt der. Ich habe heute einen Gast hier. Der Andi ist nicht da. Stattdessen habe ich die Vivi am Start.
Hallo.
Hi Vivi, schön, dass du hier bist.
Danke.
Wie immer ist auch diese Folge gesponsert von Löwenanteil. Don't panic, it's organic. 10% mit dem Code MTMT. Ihr wisst es bereits, unterstützt uns. Wahrscheinlich habt ihr euch krass eingedeckt am Black Weekend und braucht gerade nichts. Aber falls doch, dann benutzt einfach den Code MTMT, weil damit unterstützt ihr uns und diesen Podcast. Vivi.
Ja.
Schön, dass wir uns mal wieder sehen.
Sehr
Was
schön.
Hat dich eigentlich hierher getrieben nach ins wunderschöne München?
Ich habe gedacht, ich habe in Hamburg dieses Jahr ganz viele Einzelcoachings gemacht und Füße behandelt. Und dann haben ein paar Leute geschrieben, oh, kannst du auch mal in eine andere Stadt kommen und so weiter. Und irgendwie dachte ich, warum nicht München? Weil da kamen ein paar so aus der Österreicher Gegend und die sind extra nach Hamburg gefahren. Und dann dachte ich, hier könnt ihr denen auch mal ein bisschen entgegenkommen. Und deswegen bin ich jetzt hier, 2 Tage. Und dankenswerterweise habt ihr mich ja auch quasi eingeladen, nachdem ich mich eingeladen habe.
Zum das Beste so.
Genau. Und deswegen habe ich jetzt hier 2 Tage bei euch im Gym Einzelsessions gemacht. Deswegen bin ich da.
Cool, jo. Und auch schön, dass es noch mit dem Podcast geklappt hat. Das war
so cool.
Haben wir gar nicht so geplant, aber ich bin echt happy, dass es noch hingehauen hat. Mir fällt gerade auf, dass dich nicht alle kennen vielleicht.
Stimmt.
Also wäre es vielleicht cool, wenn du kurz erklärst, wer du so bist, was du so machst.
Ja.
Und dann gehen wir rein.
Also mein bürgerlicher Name ist Vivian Gläsel, mein Firmenname auch. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen komisch, englischer Vorname, schwäbischer Nachname, A, Umlaut, alles mit dabei, kann man nichts machen. Aber ja, so ist es. Ich bin Physiotherapeutin und Fußspezialistin und ich arbeite viel online, ein bisschen offline und das ist eigentlich so, wer ich bin. Also ich habe mich auf Füße spezialisiert und arbeite hauptsächlich mit Füßen. Ich habe mein Portfolio natürlich, ist ausgeweitet auf den Rest des Körpers, weil ich habe ja schließlich ein Staatsexamen für den kompletten Körper. Aber ja, das ist mein Ding. Das bin ich. Mein Sternzeichen ist Krebs.
Ich habe gerade überlegt,
wann
wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben, aber du warst im Gruppenmentorship. Oder?
Stimmt.
Damals. Ja. Da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal so Kontakt gehabt.
Ja, 2021 auf La Palma.
Ja.
Ja, war ich. Also ihr wart geil im Internet drin und ich war auf La Palma. Und
du warst auch dabei.
Ja.
Und dann haben wir uns letztes Jahr hier zum ersten Mal live kennengelernt, genau, als du bei unserem Seminar warst.
Richtig. Das Krafttraining der Zukunft.
Meldet euch an, es gibt noch Plätze, wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich. Hoffentlich kommt nicht, aber an. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es noch Plätze für das im Januar.
Schaut mal nach, ob ihr euch noch anmelden könnt.
Shoutout. Du warst ja, früher hieß du ja Vivi Barfuß, aber so heißt du jetzt nicht mehr.
Korrekt.
Du heißt ja jetzt Vivian Glesel, auch auf den sozialen Medien. Und ich finde es ganz interessant, vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum du dieses Rebranding gemacht hast.
Mit dem Namen Barfuß kam immer die Annahme, dass das, was ich mache, irgendwas mit Schuhe ausziehen und im Wald rumlaufen zu tun hat. Und dass ich den Leuten beibringe, wie man barfuß geht. Und das ist überhaupt nicht wahr. Das, was ich mache, ist Fußtraining und ich befasse mich sehr viel mit Biomechanik der Füße, also mit der Biomechanik der Füßen. Wow. Meine Muttersprache ist offensichtlich auch nicht Deutsch. Und ja, ich wollte einfach von diesem Framing barfuß weggehen, weil das auch eine Zielgruppe angesprochen hat, die ja, sehr alternativ ist und die natürlich auch Fußschmerzen hat, die natürlich auch behandelt werden sollten, klar. Aber ich wollte gerne mehr Ansehen in der wissenschaftlichen, medizinischen Welt. Und dafür habe ich gedacht, müsste ich meinen Barfußnamen wegmachen. Und der Barfußname war auch keine bewusste Entscheidung eigentlich. Das war mehr so Zufall. Ich hieß früher Vivi Langstrumpf auf Facebook und dann hat Facebook irgendwann mal gesagt, du musst deinen richtigen Nachnamen angeben. Und habe ich gedacht, naja gut, Langstrumpf finden sie offensichtlich nicht richtig genug. Dann nehme ich jetzt Barfuß und dann war es halt Vivi Barfuß. Und daraus ist,
da hat sich Facebook gedacht, ja, Barfuß heißt die ganz bestimmten richtig Nachnamen, da sagen wir jetzt,
genau,
nichts mehr.
Genau. Und dann, klar, ist daraus irgendwie mein Brandname geworden und dann ist es so geblieben, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, das gibt so ein gewisses Geschmäckle, sagt der Schwab. Und dieses Geschmäckle wollte ich gerne loswerden. Deswegen habe ich das umgeändert zu Vivian Glesel Fußtherapie.
Sehr erwachsen.
Danke.
Und ich finde es, ich musste gerade so drüber nachdenken, es ist schon seltsam, aber generell so Sachen mit Füßen werden ja oft in so eine esoterische Ökoschiene irgendwie geschoben. Also was seltsam ist, weil das, da geht es ja auch einfach nur um unsere Anatomie und Biomechanik und wie man sich halt so bewegt. Aber ich weiß voll, was du meinst so mit, da denkt man dann, Leute laufen barfuß im Wald rum und so weiter. Ist auch so mit Barfußschuhen so. Ja. Das sind einfach nur Barfußschuhe, ja, Leute. Das ist kein, so, du musst kein Hippie sein, um die zu tragen.
Ja.
Oder bin ich ein Hippie? I don't know.
Ich möchte jetzt nicht für dich sprechen.
Okay, also du hast die bewusste Entscheidung getroffen, dich da zu professionalisieren, damit du auch anders wahrgenommen wirst mit dem, was du machst.
Zumindest nach außen hin professionalisieren, weil innen drin hat sich nicht viel geändert. Innen drin war ich schon immer, also klar habe ich eine Entwicklung hinter mir, logischerweise. Es wäre auch schade, wenn nicht. Aber eigentlich ist es nur die Außenwirkung, die ich ein bisschen ändern wollte.
Wie bist du ursprünglich auf dieses Thema Füße gekommen? Also warum bist du jetzt Fußexpertin geworden? Und seit wann bist du das?
Ich habe 2011 Born to Run gelesen, dieses Buch von Christopher McDougall, wo es um dieses relativ naturnah lebende Volk geht, die Tarahumara, die unfassbar viel laufen, die auch noch bis vor wenigen Jahrzehnten noch traditionell gejagt haben, also einfach die Hetzjagd betrieben haben und Tieren so lange hinterhergelaufen sind, bis die dann nicht mehr laufen konnten. Und also weil natürlich Tiere nicht so gut schwitzen können wie Menschen und so weiter. Und die machen unfassbar viel mit ganz, ganz einfachem Schuhwerk, also nur so Autoreifen ausgeschnitten auf Fußformen mit irgendwelchen Lederbändeln. Und da bin ich das erste Mal auf die Idee gekommen, über Füße nachzudenken und war dann auf jeden Fall auch krass auf dem Barfuß-Trip, logisch. das hat
also da bist du dann schon auch barfuß durch den Wald gelaufen?
Ja, safe, das mache ich auch jetzt noch. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Teil von mir. Aber ich finde eben überhaupt nicht, dass es ein esoterischer Teil sein muss, sondern es ist halt einfach normal. Also es könnte normal sein, dass man seinen Körper halt irgendwie benutzt, um Dinge zu machen, die einem Spaß machen, im Wald oder wo auch immer. Und grinst nicht so.
Nein, ich bin, weißt du, weird ist es ja eigentlich nicht, wenn du barfuß durch den Wald läufst. Weird wird's, wenn du barfuß durch den Supermarkt läufst. So.
Ja, so stimmt. So ein bisschen. Ja, voll. Genau, also auf jeden Fall habe ich in verschiedenen Extremen Experimente geführt und Dinge ausprobiert, logisch. Egal, ob es jetzt Füße, Ernährung oder was auch immer, also politisch hoffentlich nicht, aber man hat überall mal so ein bisschen reingeschnuppert und jetzt behaupte ich einfach mal, ich bin bei der goldenen Mitte angekommen. Keine Ahnung, ob es die Wahrheit ist. Die Selbstwahrnehmung ist ja meistens nicht so objektiv. Genau, aber ich bin auf jeden Fall von Born to Run dahin gekommen. Dann habe ich einen Natural Running Coaching gemacht und habe irgendwie so ein bisschen mit Laufstilen rumgespielt. Und dann habe ich die Physio-Ausbildung gemacht. Und da hat man quasi nichts über Füße gelernt. Also wir haben gelernt, man kann Zeitung zerreißen und Handtücher aufheben und so. Und das war's. Und danach habe ich dann gedacht, okay, wer kann mir mehr über Füße beibringen? Und habe darüber einfach viel gelesen, habe viel aus dem amerikanischen Markt genommen, um damit zu lernen. Dann natürlich irgendwann mal gab es dann Konsorten, die wir heute auch kennen, sowas wie, also so Menschen wie Gary Ward. Dann war ich bei dem in London ein paar Mal und habe von ihm gelernt, wie er die Sache mit der angewandten Biomechanik sieht. Habe mein, ja, also einfach nochmal das Wissen auf ein komplett anderes Level gehoben, beziehungsweise auch ein ganz anderes Verständnis für die Biomechanik bekommen. Dann natürlich ist David Gray irgendwie aufgetaucht, der übrigens auch bei Gary Ward unter anderem gelernt hat. Und ja, so von vielen Menschen habe ich mir Inspiration geholt und habe aber schon 2018 mein erstes Programm entwickelt mit dem Wissen, das ich damals schon hatte und habe damit als erste deutsche Online-Kurse zum Thema Fußschmerzen gemacht. Und das ist, was ich heute immer noch mache. Da sind auch immer noch Übungen drin, die ich damals gemacht habe in meinem heutigen Online-Kurs. Und natürlich sind da viele dazugekommen. Aber ja, das war mein Anfang. Und seit 2018 mache ich Online-Kurse für Menschen mit Schmerzen in den Füßen. Und natürlich sind andere Produkte mit dazugekommen, aber das war dann mein Anfang.
Ja, geil. Das heißt, du hattest das Interesse schon, bevor du die Physio-Ausbildung gemacht hast. Das ist natürlich dann so der Sweet Spot. Und was natürlich wieder ein bisschen überraschend ist, ist, dass man nichts über Füße lernt in der Physio-Ausbildung. Irgendwie überraschend, aber schockierend tut es mich jetzt auch nicht. Also so wirklich Anatomie, wie bewegt sich ein Fuß und so weiter, war da einfach kein Thema oder war nur sehr grob irgendwie?
Wir haben selbstverständlich die Anatomie der Füße auch gelernt. Also wir haben gelernt, was für Knochen gibt es da, was für Muskeln gibt es da. Als es dann um die Muskelaktivität oder Fähigkeiten der Füße ging, da hat es dann schon, sah es schon ein bisschen mau aus, weil niemand zum Beispiel so wirklich davon überzeugt war, dass man den Zeh auch abspreizen kann. Und sogar mein manuelle Therapielehrer, der das dann mit uns da durchgenommen hat, gemeint hat, ja, nee, die können Menschen nicht. Und da habe ich dann meinen Fuß auf den Tisch gelegt und habe gesagt, also bei mir geht's. Es gibt einen Musculus abductor hallucis. Warum sollte der nicht auch eine Funktion ausführen können? Und ja.
Vielleicht die Funktion, die in seinem Namen auch drinsteckt, so?
Abduzieren könnte sein, genau. Und wir haben mehr über die Hand gelernt, aber nicht so viel über den Fuß. Nee. Und wir haben natürlich Pronation und Supination in der offenen Kette gelernt und so Geschichten, aber niemals irgendwas Spezifischeres.
Aber Pronation und Supination funktionieren doch gar nicht in der offenen Kette.
Existiert ja quasi überhaupt nicht in der offenen Kette.
Geht doch gar nicht.
Ja.
Okay, dann kommt wahrscheinlich auch daher so ein bisschen dieses esoterische Label, also kann ich mir vorstellen. Weil es halt so, weißt du, wenn ein Physiotherapeut da irgendwie gar nicht drüber nachdenkt oder gar nicht auch unbedingt weiß, wie so ein Fuß irgendwie funktioniert, dann weiß man ja auch nicht, was man vielleicht alles beeinflussen kann.
Ja,
auch,
klar.
Indem man einen Fuß beeinflusst.
Ja.
Das sind ja dann Dinge, die du ständig erlebst. Gibt's
die
da,
wir heute zusammen erlebt haben.
Zum Beispiel, ja. Arbeitest du nur mit Leuten, die Fußprobleme haben oder arbeitest du auch mit Leuten, die Knieprobleme haben, Hüftprobleme haben, Rückenprobleme haben? Und wenn ja, warum? Weil das macht ja gar keinen Sinn eigentlich.
Also ja, natürlich arbeite ich auch mit Leuten, die andere Probleme haben und Sinn da gibt es auf jeden Fall. Also ich wurde früher schon oft gefragt, warum ich denn nur Füße behandle und der Grund ist, also erstens mal behandle ich ja nicht nur Füße, aber man kann ja Probleme von oben nach unten angehen und den sogenannten Top-Down-Ansatz wählen oder man kann Bottom-Up wählen. Und natürlich haben die Füße eine wahnsinnig große Beeinflussung auf den restlichen Körper, auf die aufsteigenden Gelenke. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein wahnsinnig großes Einflussgebiet von den Rippen zum Beispiel aufs Becken und auf die Knie und auf die Füße. Das wissen ja wahrscheinlich alle, die MTMT regelmäßig hören. Und ich finde gar nicht, dass man sagen kann, das eine ist richtiger als das andere. Ich glaube, es hängt erstens mal sehr von der Person ab, die vor einem steht. Und zweitens kann man das ja auch gut kombinieren. Also ich arbeite mittlerweile gerne und viel über die Rippen und übers Becken. Und ich weiß halt, klar, ich kann die Füße über das Becken erreichen. Ich kann auch das Becken über die Füße erreichen. Aber ich kann dem Becken auch extrem viel Gutes tun, indem ich mal bewusst ausatmen lasse oder indem ich ein paar andere Einstellungen vornehme, um der Person in eine gewisse Position zu verhelfen.
Hast du das Gefühl, dass so das dieses Verständnis jetzt auch bei einem, ich sag mal, Endverbraucher wächst? Also, dass man sich vielleicht mal um seine Füße kümmern sollte, auch wenn man irgendwie Rückenschmerzen hat oder so?
Voll. Ja, total. Also, das ist ja immer eine gute Frage, weil ich bin ja jetzt in meiner Bubble drin und du bist in deiner Bubble und wir haben auch unsere Bubble und überschneidet sich auch zum gewissen Teil. Und natürlich kriege ich auch nur Feedback von den Leuten, die mit mir sprechen. Aber gestern waren und heute waren viele Menschen da, die das absolut verstanden haben und die auch deswegen hergekommen sind. Also meine zweite gestern, die kam hierher, weil sie hauptsächlich Beckenprobleme hatte und ISG-Probleme. Und die macht gerade schon unseren Intensivkurs und trainiert da schon ihre Füße und ist mega begeistert, was die Füße angeht und wollte aber einfach noch ein bisschen mehr Input für ihren ESG-Bereich, genau.
Wie war da so deine persönliche Entwicklung? Weil also du hast ja sehr spezialisiert auf Füße angefangen.
Ja.
So, mit auch was dein Interesse einfach angeht für, ich sag mal, Bewegung im Allgemeinen.
Also ich habe auch ganz normal in der Praxis gearbeitet, ne, und Fett verschoben oder massiert oder Lymphdrainage gemacht.
Die ganzen guten Dinge.
Ja.
Aber so dein Ansatz und auch so einfach, was du für Sachen machst und auch, was ich jetzt gesehen habe die letzten zwei Tage, weil eben ich habe immer so, wenn ich konnte, irgendwie rübergelurrt, was du halt so gemacht hast mit deinen Patientinnen. Und heute habe ich auch übrigens bei einer Session hospitiert, da war ich live dabei und danke, dass ich dabei sein durfte. Finde ich immer sehr interessant. Und hat schon so das Gefühl, dass du einfach deinen Blick nochmal deutlich erweitert hast, auch über die letzten Jahre.
Ja.
Also auch dann eben, dass du auf einmal auf einen Brustkorb eingehst und so, das war wahrscheinlich nicht immer so.
Nee, das war noch nicht immer so.
Aber was hat dich da hingeführt? Also welche Quellen oder was für Dinge, die du jetzt so gelernt hast in deinem Studium so über die letzten Jahre?
In deinem eigenen Studium? Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das so downpinnen könnte auf ein bestimmtes Ding. Aber
können ja auch ganz viele sein.
Ja, also ich glaube, am Anfang der Physiokarriere ist man immer, oder das ist bei Trainern bestimmt auch so, man hat eigentlich keine Ahnung. Man ist fertig mit der Ausbildung und man denkt sich so, yo, ich weiß eigentlich nichts. Und jetzt natürlich ist regelmäßig auch noch so, dass ich denke, was kann ich eigentlich? Und auch als du mich gefragt hast, kann ich bei dir hospitieren, habe ich gedacht, was willst du denn von mir lernen? Ich weiß doch gar nichts. Aber am Anfang hat man tatsächlich relativ wenig Ahnung und dann ist man, glaube ich, muss man sich einfach seine eigene Handschrift in der Therapie erschaffen und seine eigenen Dinge finden, mit denen man gut ist. Und ich glaube, es ist normal, dass man sich erst spezialisiert und dann so ein bisschen undogmatischer wird mit der Zeit. Und ich glaube, was das Beckenthema mit oder Rippen und so angeht, ist vielleicht PRI schon als Beispiel so vorangegangen für mich, wo ich mir viel abgeguckt habe. Ihr habt ja viel dazu gemacht. Das hat mich auch auf jeden Fall bestärkt und inspiriert. David Gray macht dazu auch viel und ich glaube einfach allgemein, also Thomas Myers, ne, und Superficial Frontline, Backline und so weiter, das zu sehen, dass da viele Möglichkeiten gibt, auch Zusammenhänge zu sehen, zu erkennen, das ist, glaube ich, insgesamt einfach eine geile Sache.
Ich glaube, es ist auch immer so, wenn man dann doch auch selber für sich akzeptiert hat, dass man einen gewissen Teilbereich ganz gut verstanden hat, so dann ist man ja auch bereit, einfach so mal nochmal zu gucken, okay, ich schaue jetzt mal weiter nach oben, so in deinem Fall quasi. Ja. Und so ist es natürlich auf eine Art und Weise dann auch als Trainer zum Beispiel, dass du so, ja okay, ich habe jetzt verstanden, wie Muskelaufbau funktioniert und wie Training funktioniert. Ja. Und jetzt kann ich mich zum Beispiel mal mit einem Thema wie Atmung beschäftigen.
Ja.
Oder hey, was ist eigentlich wirklich Biomechanik und wie bewegt sich eigentlich so ein Mensch und so, weil das ist ja vielleicht doch auch wichtig für die
so
Arbeit, die ich
Gravity
mache.
So mit Gravity und so.
Und so weiter. Genau, diese ganzen Dinge. Also ich glaube, wenn man Bock auf die Sache hat und wenn man halt ein ehrliches Interesse mitbringt, dann ist es eine ganz natürliche Entwicklung.
Ja.
Und klar, damit geht der, das Imposter-Syndrom einher, dass dann lernst du mehr Sachen, dann denkst du wieder, ich check doch wieder gar nichts und so weiter. Aber also, Mai, ich kenn's ja auch.
Jo, Mai.
Ich kenn's ja auch, wie es, ich weiß ja, wie es ist. Aber so, warum ich zum Beispiel jetzt bei dir hospitiere, was ich immer super interessant finde, ist halt einfach, wie du, also nicht so dieses, du musst mir jetzt genau erklären, wie der Fuß funktioniert mäßige, sondern einfach halt, wie du arbeitest, wie redest du mit den Leuten, wie fasst du die Leute an, wie ist so der Vibe, also einfach, weil das sind ja so die.
Der Vibe ist immer kacke. Ich bin immer unfreundlich und schrei die an.
Das ist echt, also.
War eine Zumutung,
ne? Das war eine harte Nummer vorhin, ja, auf jeden Fall. Das finde ich so interessant, weil das macht am Ende jemanden zu einem guten Therapeuten oder Trainer oder Coach. So, das sind die Fähigkeiten. Ja. Und da versuche ich mir dann schon immer Dinge abzugucken. Und wenn ich jetzt eine spezifische Frage habe, so kann, dann würde ich die halt einfach, würde ich dir eine DM schreiben, so ungefähr. Mhm. Und ja, das war schön zu sehen heute.
Nice, danke.
Da zu dem Thema noch so, wie. Gibt es gewisse Dinge, die du dir immer anschaust bei Leuten, also jetzt so in deinem Assessment-Prozess, jetzt nur auf die Füße bezogen erstmal, vielleicht dann auch als Ableitung die Kette nach oben? Also was sind so die großen Dinge, die du sehen willst, die du dir anschauen willst?
Also wenn ich nur sehen kann, dann gucke ich auf jeden Fall mir immer die Fußsohlen an, wie die Hornhaut aussieht und wo die verteilt ist und so weiter. Man kann Hornhaut nämlich eigentlich ziemlich lesen wie ein Buch. Und ich hatte ja auch eine Pedobarografie dabei, also eine Fußdruckmessplatte. Mhm. Platte, sagt man auch auf Hochdeutsch. Messplatte. Ich habe gerade Messplatte gesagt.
Messplatte.
Ah, Messblatt. Genau, und ich habe die nicht immer benutzt. Und ich glaube auch nicht, dass die mir viel mehr, also die sagt mir nicht viel mehr, als was ich sehe anhand der Hornhaut. Und
guckst du dir erst die Hornhaut an und bestätigst deinen Bias dann mit dieser, mit der Platte?
Ja, mit der Platte.
Also wenn du sie benutzt, dann in der Reihenfolge
eher. Ja, ich habe es schon unterschiedlich gemacht, aber ja. Mhm. Und wenn ich, also natürlich schaue ich mir auch die Zehen an, wie stehen die Zehen, wie ist die generelle Orientierung des Fußes? Oftmals kann man schon erkennen, okay, die Füße schauen beide in die gleiche Richtung und sind somit asymmetrisch oder die Person, die steht eigentlich fast nur auf den Außenkanten. Oder wenn mir fallen jetzt gerade Andis Füße ein, die mir vor kurz präsentiert hat, hat er auf der rechten Seite steht er sehr viel außen und auf der linken Seite, auf dem linken Fuß steht er relativ zentriert so. Also sowas schaue ich
Classic
mir immer an.
Classic Left AIC-mäßig.
Gucke ich mir das immer an. Und wenn ich sogar was anfassen kann, also wenn ich vor Ort bin und keine Online-Session mache, dann schaue ich mir eigentlich immer an, wo ist das Navikulare, bewegt sich das, also guckt das auch in Bewegung an und schaue mir an, was machen die Fersen, wo hört quasi die Fersen, also wo hört der Calcaneus auf und wo fängt das Fersenfettpolster an, wie steht das, wie bewegt sich die Ferse, wenn ich die Leute einen Heel-Raise machen lasse, also einmal auf die Zehenspitzen gehen lasse. Das sind so die Grunddinge und dann gucke ich mir natürlich Beinachsen an und generell im Schnelldurchlauf habe ich jetzt heute zum Beispiel keine Fotos gemacht oder irgendwie sowas und ich habe mir einfach grob angeguckt, wie steht die Person da. Die meisten stehen sehr nach vorne gelehnt da und viele meiner Leute sind auch eher hyperflexibel, was natürlich damit einhergeht, dass viele, die sehr weiches Bindegewebe haben, Probleme in den Füßen kriegen. Das heißt, die zeigen auch ein ähnliches Pattern.
Warum ist es so?
Weil das Bindegewebe bei hyperflexiblen Menschen nicht so stark ist und die Sachen eher weniger gut zusammenhalten kann. Und deswegen dann der Vorfuß häufig in einem Spreizfuß landet und dieser Spreizfuß die Urmutter aller Vorfußprobleme ist. Und deswegen sammeln sich viele Leute dann aus diesem Pattern bei mir. Hm. Genau, ich gucke mir grob an, wie steht die Person da und
also einfach so, wie, wo ist der Schwerpunkt? Ja. Du hast ja schon gesagt, viele Leute stehen halt so, wie auch die Patientin, wo ich hospitiert habe, dass halt so der Schwerpunkt so nach vorne verschoben
ist. Genau. Hohlkreuz, bam, Knie durchdrücken. Ja.
Die ganzen guten Sachen.
Hat euch schon mal jemand gesagt, dass wenn man hier die Person anguckt, mit der man podcastet, dass der Hintergrund übelst verschickt wird?
Ist richtig trippy, ja. Alter. Andi und ich sind immer, wir haben auch schon im Podcast drüber geredet. Ist ein bisschen trippy.
Aha.
Du kannst auch so einfach an mir vorbei gucken, so leicht an mir vorbei, dann wird dir nicht schwindelig. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt.
Krass.
Wenn du einen Fuß liest, also die Hornhaut liest quasi, Auf was guckst du denn da? Also was bedeutet das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel außen mehr Hornhaut habe als innen? Ganz konkret.
Dass du außen mehr Belastung hast als innen.
Also da, wo viel Hornhaut, hat man viel genau. Belastung.
Hornhaut entsteht durch Reibung und Druck. Und deswegen ist es auch relativ leicht, daraus dann seine Rückschlüsse zu ziehen.
Ich finde es schon auch, also ich versuche da auch drauf zu schauen. Das ist natürlich immer jetzt bei mir nicht so einfach, weil ich mache jetzt keine Fußphysiotherapie, sondern ich bin immer noch Trainer. Aber trotzdem, so manchmal haben Leute so richtige, wie so Keile eingebaut aus Hornhaut, die einen, also und da frage ich mich dann halt auch immer so, okay, warum hat der Körper da dieses zusätzliche Gewebe hingebaut und so weiter? Das muss ja, ist ja immer eine Art irgendwie zu kompensieren für etwas.
Ja.
Denkst du, es gibt auch manchmal, dass quasi Hornhaut irgendwo hingebaut wird, wo zu wenig Kontakt ist? Weißt du, was ich meine? Also, dass da
ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, glaube ich, physiologisch nicht möglich, weil das erst.
Weil da keine Reibung und kein Druck
genau,
entsteht.
Genau, weil die Hyperkeratose, dieses Übereinanderstapeln von Hornzellen, erst passiert durch Druck. Aber wäre natürlich praktisch, so eine eingebaute Einlage im Prinzip. Ne?
Ja. Ja, ich hatte gestern so einen Case, der mich ein bisschen verwirrt hat. Also auch sowas, ich habe dann gar nicht so, ich habe das, ist mir nur aufgefallen, ich wollte da nicht zu viel reininterpretieren in die Hornhaut, weil ich mich da einfach nicht genug auskenne und habe mir dann einfach wieder eher global angeschaut, wie er sich
bewegt. Ich bringe bald ein E-Book raus über Hornhaut, habe ich gerade beschlossen.
Okay, top. Also folgt der Vivi und schnappt euch das, ist ja auch so Handlesen eigentlich voll bescheuert, gell? Fußlesen ist viel besser, verrät einem viel mehr über den Menschen, wie er sein Leben
lebt. Ich kenne mich mit Handlesen nicht so aus, ich kann das nicht beurteilen.
Na, ich glaube schon. Ich glaube, eigentlich ist Fußlesen das Ding.
Könnte sein. Also für mich auf jeden Fall, ja.
Du machst es auf jeden Fall auch noch mehr zum Ding.
Ich bin Fußlese-Expertin.
Wenn du jetzt einen Fuß hast und du erkennst relativ klar, okay, der wird da viel belastet, da wenig belastet, ist es eigentlich immer so ein bisschen dein Ziel, die Belastung wieder auszugleichen, also die nicht belasteten Stellen mehr zu belasten und die anderen wieder zu entlasten?
Ja, wenn die Person Probleme hat und deswegen zu mir kommt, ja. Ja. Wenn die Person keine Probleme hat am Fuß und wegen irgendwas anderem, dann wahrscheinlich auch.
Ja, eben. Ja. Also das ist ja gerade so das Thema und deswegen verstehe ich auch nicht, warum Füße nicht viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, gerade in der Physiotherapie.
Ja.
Weil diese Füße sind ja unsere Verbindung zur Welt und jegliche Kraft, die auf uns wirkt und die wir erzeugen, wenn wir uns durch die Welt bewegen, fließt durch die Füße. Und wenn direkt die erste Instanz, wenn da irgendwas halt nicht funktioniert und off ist, dann ist es doch nur logisch, dass es halt einen Einfluss hat auf dein Knie, deine Hüfte, also halt auf dein gesamtes System am Ende.
Preach.
Also auch das ist so, es ist total bescheuert, darüber irgendwie esoterisch nachzudenken. Aber auch da, ich erlebe da immer wieder Dinge, Aussagen von Menschen, die vielleicht auch ganz besonders evidenzbasiert sind teilweise oder sich das zumindest auf die Fahnen schreiben und die dann eben so Fußsachen zu so Hokuspokus erklären. Da bin ich immer so, denk doch mal kurz 5 Sekunden drüber nach, was für eine Funktion Füße haben. Ja, Punkt.
Eine crazy so, Funktion, ja.
Denk da mal kurz drüber nach.
Ja, es ist ein extrem kleiner Raum. Erstens mal extrem kleiner Raum für den kompletten Körper. Also wenn man jetzt mal dich nimmt, du bist 3 Meter groß und dein Fuß ist ungefähr 30 Zentimeter groß, vielleicht ein bisschen 35 oder so, also vielleicht auch 40. Fragt mich doch nicht solche Sachen. Ich hab selber aufgemacht. Okay, gut. Also es ist ein sehr kleiner Fuß und ein sehr großer Körper. Und dieser Fuß hat 33 Gelenke und besteht aus 26 Knochen. Und dieses Konglomerat an Knochen und Bändern und Muskeln und was auch immer, ist einfach ein extremes Meisterwerk, wenn man sich überlegt, wie viel Leistung das jeden Tag abrufen muss und wie viel Schock absorbiert wird und wie viel Sprungkraft daraus resultiert im Normalfall. Und ja, es ist auch, also heutzutage 40% der Menschen haben irgendwann mal in ihrem Leben Fußprobleme. Das ist eine extrem hohe Zahl. Aber auf der anderen Seite funktionieren Füße auch extrem gut dafür, dass wir sie echt beschissen behandeln oder ignorieren.
Auch das ist doch so beeindruckend, oder? Also was wir mit unseren Füßen machen und dann sind es nur 40%, die Fußprobleme haben.
So gesehen, ja.
Und also spricht für die extreme Anpassungsfähigkeit von Menschen natürlich, dass wir einfach damit klarkommen.
Auch der restliche Körper ist ja auch genauso krass.
Genau, also wir kommen klar, dass wir immer Schuhe tragen. Wir kommen klar damit, dass wir nur auf flachen Untergründen und so unterwegs sind. Obwohl natürlich obviously die Evolution dieses, jetzt mal nur auf den Fuß bezogen, dieses System für ganz andere Anforderungen geschaffen hat. Also auch das finde ich immer wieder beeindruckend. Und nicht nur auf den Fuß bezogen, sondern generell eigentlich, wie wenig abgefuckt wir Menschen sind durch die moderne Welt, die wir uns so gebaut haben.
Darüber lässt sich diskutieren.
Definitiv, definitiv. Ja. Okay, wir haben ein bisschen drüber geredet, was du dir so anschaust.
Du kannst echt gut spontan Fragen stellen, weißt du das?
Ja, keine Ahnung, interessiert mich halt auch, dann ist es gar nicht so schwer.
Ziemlich gut.
Danke. Was für Bewegungen guckst du dir an in deinem Assessment? Was würdest du gerne, was hättest du gerne, dass ein Fuß kann? So, weißt, was sind so Basic-Funktionen, wenn du die siehst, wenn die jemand drauf hat, dann bist du so, okay, nice. Beziehungsweise, wenn du sie nicht siehst, bist du so, da sollten wir dran arbeiten.
Also, Basic-Funktionen, ein Fuß hat im Prinzip nur zwei Aufgaben. Einmal muss er weich, lang und breit werden und Kraft aufnehmen, speichern. Und dann muss er einmal wieder ein paar Millisekunden später kurz oder kürzer, schmaler und härter, steifer werden. Und diese zwei Funktionen werden beschrieben als Pronation und Supination. Das sind im Prinzip, das ist alles, was er machen muss. Und das ist aber auch alles, was er ständig machen muss und was fast niemand richtig gut kann. Und deswegen wäre es jetzt, ist es immer ein Ziel, das zu verbessern. Das, was ich vorfinde, sozusagen. Eine weitere wichtige Funktion ist die Beweglichkeit der großen Zehe, einfach weil wir die sehr dolle brauchen oder brauchen sollten, um darüber abzurollen. Und weil, wenn die eingeschränkt ist, alle möglichen Muster, zum Beispiel das Füße nach außen drehen, dann zutage kommen. Und das natürlich dann natürlich eine Auswirkung auf weiter oben hat. Und das sind so die Basic-Sachen, die ich mir auf jeden Fall angucke und die ich eigentlich auch immer, also wenn sie defizitär sind, versuche zu verbessern.
Und das gleichst du dann quasi auch ab mit der generellen Form, die ein Fuß hat?
Mhm.
Ist es so, dass jetzt ein Fuß, der eher platt ist, automatisch nicht gut supinieren kann, beziehungsweise ein Fuß, der ein sehr hohes Fußgewölbe hat, automatisch nicht gut pronieren kann?
Nö, nicht unbedingt. Also die zwei Funktionen bedingen sich schon gegenseitig. Ich nehme an, du weißt die Antwort und fragst mich einfach nur wegen des Contents wegen. Obviously. Also Supination ist die Bewegung, in die der Fuß kommt, nachdem er flach und weich geworden ist. Und in die, ne, also die Supination ist der Moment, wo der Fuß zum festen Hebel wird, um uns effektiv nach vorne zu bringen. Und das können natürlich die meisten Füße, die eher hohlfußig angelegt sind oder eher Menschen, die eher ein festes Bindegewebe haben, die eher steif sind vom ganzen Archetyp her, wie sagt man, Phänotyp? Archetyp ist komplett.
Archetyp.
Deswegen habe ich das verwechselt, naja, egal. Genau, die hängen eher so ein bisschen in der Supination fest, das wär's dann eher du. Und Menschen, die eher weich sind und eher, nicht so viel Springiness und Stiffness drin haben, die, so wie ich, die sind eher so in diesem Knicksenkfuß und X-Bein-Muster verhaftet. Und es ist nicht unbedingt richtig zu sagen, dass die dann, also dass der Umkehrschluss dann wäre, dass die das Gegenteil nicht so gut können. Das können Füße durchaus. Beides Supin und Pronien, aber die beiden Funktionen bedingen sich schon gegenseitig. Also meistens ist es so, dass ich mit den Menschen, die eher Hohlfüße haben, sehr viel an Pronation arbeite und Menschen, die eher Knicksenkfüße haben und eher platt und weich sind, viel an der Supination arbeiten muss. Aber man muss eigentlich immer an der Pronation arbeiten, auch Füße, die platt sind, weil ein Plattfuß ist kein pronierter Fuß. Ein Plattfuß ist ein in sich zusammengeknickter und gekippter Fuß und kein pronierter Fuß. Das heißt, eigentlich muss man immer an beidem arbeiten. Ja.
Also das Spektrum zwischen Pronation und Supination wieder erweitern bei jemandem, wo das ganz klein zusammengeschrumpft ist.
Oder
Spektrum,
wo es vielleicht verschoben ist auf eine, in eine Richtung, zum Beispiel in die Supinationsrichtung.
Und also ich glaube auch eben die, wenn dieses Spektrum einfach schrumpft zwischen den dynamischen Bewegungen Pronation und Supination, so dann kompensiert unser Körper und dann verändert sich halt auch die Form von unserem Körper. Also so denke ich zumindest drüber nach, dass es quasi so in der Reihenfolge passiert. Und natürlich, am Ende ist es dann irgendwie
Henne-Ei.
Mal eine, genau, mal wieder so eine Diskussion. Aber ich denke halt immer irgendwie praktikabel. Also was ist denn die Intervention, Was macht man in der Praxis? Naja, man, wenn man eine Form von einem Fuß wieder verändern will, wiederum, dann funktioniert es ja nur über Bewegung. Und Bewegung ist dann quasi in dem Fall zum Beispiel pronieren, supinieren, aber auch dann mehr reingezoomt, eben so Dinge, die ich heute auch erlebt habe. Also zum Beispiel bei einem, was würdest du bei einem Hallux Valgus machen? Das ist ja auch ein typisches Muster, das ganz viele Leute haben. Und vielleicht bevor du sagst, was du mit so jemandem machst oder auch was du heute gemacht hast mit der einen Patientin, wo ich hospitiert habe, was denkst du, warum sowas zustande kommt? Also wie entsteht so eine Kompensation in the first place, wie ein Hallux Valgus?
Also der Hallux Valgus, daran denken viele, wenn sie diesen krummen großen Zehen sehen. Und
also der so nach außen zeigt.
Ja, also zur Fußmitte, aber im Prinzip vom Körper gesehen weg von der Körpermitte. Ja, kompliziert. Aber ja, die, also Ballenzeh wird die auch genannt. Da kommt dann so ein Knubbel meistens am Grundgelenk zustande und es tut weh im Gelenk beim Abrollen, beim langen Stehen, Gehen und so weiter. Und der Hallux Valgus ist im Prinzip Stufe 2 von einem Spreizfuß. Und dieser Spreizfuß ist eigentlich so das Erste, was entsteht, bevor der Hallux Valgus entsteht. Und der Spreizfuß ist, wenn die, also der Spreizfuß, das Symptom ist quasi die Metatarsie, also die Metatarsalen, das sind die Mittelfußknochen auf Deutsch, 1 und 2, wenn die auseinander wandern und wenn da diese Lücke zwischen diesen beiden immer größer wird, es gibt es natürlich auch außen zwischen 4 und 5 und so, aber beim Hallux Valgus ist es meistens zwischen 1 und 2. Und das entsteht durch eine Instabilität im Mittelfuß, also zwischen Meta 1 und zum Beispiel dem cuneiforme mediale, dem davorigen, also weiter proximal liegenden Fußwurzelknochen. Beziehungsweise der ganz gesamte erste Strahl ist irgendwie instabil und hypermobil. Und woher das kommt, ist natürlich wieder eine gute Frage. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Denkweisen, an die man, mit denen man da rangehen kann. Eine ist natürlich, dass das Bindegewebe da einfach schwächer ist. Deswegen sagen viele auch, dass es vererbt ist, weil natürlich ist Bindegewebe eine, also wird natürlich genetisch weitergegeben, wie das, wie man so aufgestellt ist.
Haben deswegen Frauen noch öfter einen Hallux Valgus als Männer? Weil das wäre ja dann logisch.
Genau, ist davon auszugehen, genau, weil die Schuhform ist bei Männern mitunter genauso scheiße oder fußunfreundlich. Und es gibt ja auch genügend Menschen, die haben auch immer enge Schuhe an und keinen Hallux Valgus. Ne? Also die Schuhform beeinflusst bestimmt einen bestehenden Hallux Valgus und vielleicht auch in der Entstehung, aber es ist nicht die ursprüngliche Ursache, zumindest nicht die spitz zulaufende Zehenbox. Genau, also der Trainingszustand des Fußes hat sicherlich auch irgendwie mit Schuhen zu tun, aber nicht nur. Genau, und eine andere Herangehensweise ist natürlich zu sehen, wo im Körper Rotation zum Beispiel stecken bleibt und wo Bewegung stecken bleibt oder sich nicht weiter fließen kann und wo dann halt irgendwann mal der Punkt ist, wo die Rotation dann irgendwann mal raus muss oder wo irgendeine Art von Release von dem ganzen, von der ganzen Kraft im Prinzip, die da irgendwo ja herrscht und wohnt, dass die irgendwo hin muss. Und da kann man, also ich kann oft erkennen, dass es da auch wiederholende Muster gibt. Und ja, so Asymmetrien spielen da einfach auch, glaube ich, eine große Rolle. Und ja, ich würde mich jetzt mal auf diese zwei Herangehensweisen beschränken, die sich sicherlich auch gegenseitig beeinflussen. Ja, aber es wäre zu kurz zu sagen, das liegt daran, dass meine Oma das auch hatte.
Ja, ja, ist ein schönes Bild. Also die Rotation, die wir halt brauchen, um uns durch die Welt zu bewegen, wenn die irgendwo stecken bleibt, irgendwann muss irgendwas irgendwo hin rotieren und dann ist es halt vielleicht manchmal der erste Mittelfußknochen, der halt so nach außen rotiert,
ja,
weil er fehlende Rotation woanders halt wieder auffangen muss oder ausgleichen muss. Also so runtergebrochen auf einer biomechanischen Ebene funktioniert jede biomechanische Kompensation so.
Hm.
Also genau, diese jede einzelne. Irgendwo fehlt Rotation, dein Körper holt sich diese Rotation, aka Bewegung, irgendwo anders her.
Ja, weil die Kraft ja sich so eigentlich immer so ein bisschen durchschlängelt, ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, man springt und teacht ja auch, dass man, dass die ganze Bewegungslinie im Prinzip von unten in der Mitte quasi nach innen in die Knie wandert und dann gehen die Knie nach außen und so weiter. Also diese Rotation und die Spiralen oder die Schlangenlinien, was auch immer, was die Kraft da immer für eine Reise macht, die muss ja eigentlich einfach immer in Bewegung bleiben, anstatt halt-stiff irgendwo eingesammelt zu werden.
Ja, deswegen ist es auch so wichtig, den Gangzyklus zu verstehen, wenn man halt Füße verstehen will. Also du kannst ja einen Fuß und die Funktion von einem Fuß nicht checken, wenn du dir einfach nur den Fuß in einem Reagenzglas anguckst und halt die Anatomie verstehst und vielleicht sogar irgendwie verstehst, oh ja, bei einer Pronation muss das passieren, sondern das ist ja immer gekoppelt an gewisse Anforderungen, also so dieses eben Energie aufnehmen und dann fließt die Energie einmal nach oben durch deinen Körper und dann fließt sie aber von oben wieder nach unten und du willst sie ja wieder zurück in den Boden reingeben und das ist dann das, was dich eben nach vorne bringt. Das ist so.
Und auch gar keine esoterische Energie, sondern einfach kinetische, ne?
Genau, also wir reden hier nicht von Energie, sondern wir reden von Energie.
Energy. Ja.
Voll.
Von Last und Load und,
Aber auch das ist, es bleibt ein bisschen abstrakt, auch für mich.
Ja.
Weil das ist ja dann so, ja, okay, dann ist es halt kinetische Energie. Das klingt jetzt cool physikalisch und ist nicht mehr esoterisch, aber so richtig, es ist ja immer noch nicht greifbar. So. Ist nicht wirklich greifbar.
Stimmt. Aber ich finde, wenn man springt oder sowas, dann spürt man schon doll, wohin diese Energie oder die Kraft, wie die gespeichert und wann die wieder losgelassen wird, um abzuspringen und sowas. Ich finde, da kann man das gut spüren.
Voll. Und man kann es auch sehen und man kann es auch hören dann im Coachen. Also gerade jetzt bei Sprüngen zum Beispiel. Und auch das sind halt so Dinge, ich glaube, viele Therapeuten und Coaches vertrauen da einfach nicht ihrer Wahrnehmung oder trauen sich nicht ihrer Wahrnehmung zu vertrauen, sagen wir mal so.
Vielleicht,
Und ich bin immer ein sehr großer Verfechter davon, so hey, wenn dir was auffällt, so dann ist dir das aus einem Grund aufgefallen und dann solltest du das ernst nehmen. Hm. Weil ich glaube, viele sind so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, das sah jetzt nicht gut aus, aber ich kann nicht genau begründen, warum, weil ich vielleicht nicht die perfekte anatomische Erklärung dafür habe. Aber es ist immer so, hey, wenn dir was auffällt, dann fällt dir was auf und dann geh da weiter rein, guck da weiter hin. Das ist super, super wichtig.
Danach arbeite ich mittlerweile auch immer mehr, dass ich einfach das, was mir als erstes ins Auge springt, das wird schon das Richtige sein, so ungefähr.
Voll.
Und das heißt ja nicht, dass ich nichts anderes mache, aber das wird mir, also es ist ja mir aus einem gewissen Grund ins Gesicht gesprungen quasi, ne?
Genau. Und also ich hatte auch den Eindruck, als ich heute bei dir zugeschaut habe, dass du halt genauso gearbeitet hast. Du hast also geguckt, dann ist was aufgefallen, dann bist du da halt quasi weiter reingegangen und so findet man dann ja auch seine Interventionen, weil am Ende geht es ja auch darum, dass du jemanden halt seine Übungen mitgibst und so weiter.
Ja, heute war es natürlich easy, weil ich wusste, die ist bei euch im Training und ich wusste schon, was ihr schon arbeitet. Das heißt, das musste ich ja nicht weiter quasi anschauen. Aber ja, ich habe auch keinen klar habe ich so Standarde, an die ich mich halte, was du mich zum Beispiel vorhin auch gefragt hast, was mache ich immer? Und dann ist es aber nicht so, dass ich immer alles, also ich mache nicht komplett Schema-F-Befundung, sondern ich mache vielleicht 75% von dem Schema-F immer und dann kommt der Rest individuell mit dazu. Oder je nachdem, wie viel Zeit ich auch habe und so, ne?
Voll. Also ich meine, du hattest heute eine Stunde
das ist
mit
halt
der Patientin.
Nix. Also es ist schon mal besser als 20-Minuten-Takt, aber es ist im Grunde es ist trotzdem keine ausreichende Zeit, um richtig zu befunden und auch dann noch mal Quick Wins mitzugeben und einen Plan aufzustellen.
Guckst du dir auch das Gangmuster tatsächlich an von Patienten?
Nicht von allen, wie man heute gemerkt hat, aber wobei ich habe zwischendurch so ein bisschen gelunzt, was sie so macht beim Gehen. Aber grundsätzlich ja und auch am liebsten mit einer Möglichkeit, es zu filmen und das in Slow-Mo dann nochmal anzugucken oder halt mir in Ruhe anzuschauen und nicht so ad hoc.
Hm. Ich habe letztens ein anderer Kunde von uns hat eine Ganganalyse gemacht. Und also trainiert bei einem Kollegen, Shoutout Rob. Und der hat mir quasi den Befund gezeigt. Das waren irgendwie 10 Seiten oder so. Und es war insane, was da an Informationen drin gesteckt hat. Also ultra interessant. So, ich habe gleich gesagt, okay, das musst du mir schicken, ich will mir das angucken.
Also der Kunde hat das in einem anderen Setting gemacht, nicht bei euch.
Genau, und hat dann eben so seine Ergebnisse mitgebracht. Ja. Sau interessant. Also da kriegt man mega viel Informationen raus. Schickst du Leute manchmal auch zu einer Ganganalyse oder so? Arbeitest du mit sowas?
Manche gehen dann klassischerweise zum Sportwissenschaftler, ne, und gehen dann da auf den Laufband und machen Dinge. Ich glaube, ich kann damit nicht ultra alles ausschöpfen, weil ich da einfach viel zu wenig weiß darüber. Imposter Syndrome on. aber grundsätzlich ja, klar, ist ultra spannend, ist super spannend.
Du hast dich doch jetzt, Shoutout Gravitas Masterclass 3, wahrscheinlich, wir wissen nicht genau, ob ihr sie noch kaufen könnt, wenn der Podcast rauskommt.
Nächstes Jahr wieder.
Wenn ja, dann solltet ihr sie kaufen, weil du hast einen Beitrag mit der Pauli zusammen gemacht.
Ja.
Shoutout Pauli. Was war euer Thema oder was ist euer Thema?
Asymmetrie.
Wie hat es die Sicht oder deine Sicht auf die Füße verändert? So diese Asymmetrie, weil Füße sind ja ganz oft auch eben sehr asymmetrisch, manchmal mehr, manchmal weniger.
Ja.
Und auch so dein, also wirklich, wie du arbeitest, was du vielleicht für Übungen mitgibst und so weiter. Gibst du dann für den rechten Fuß andere Übungen mit als für den linken?
Teilweise ja. Ich glaube, ich mache das ähnlich, also jetzt beantworte ich die zweite Frage vor der ersten, merke ich gerade. Teilweise gebe ich unterschiedliche Übungen mit und teilweise ist es so, dass ich glaube, so wie ihr auch, die Menschen einfach in eine gewisse Position bringe, wo sie dann eine gewisse Voreinstellung haben, die ich dann einfach so nutze, ohne dass die Bescheid wissen. Oder ne, ohne dass ich die da jetzt irgendwie krass briefen muss oder sowas, also klassisch PDF. Mhm. Was war deine erste Frage? Wie es meine Sicht auf Füße geändert hat.
Genau, also ob es auch deine Arbeit ein bisschen verändert hat, weil eben Asymmetrie ist immer, man sagt immer so, ja, alle sind asymmetrisch und das ist halt da. Und dann ist immer so, okay, ja, cool, aber was machen wir jetzt damit?
Ja.
So, arbeiten wir jetzt aktiv damit oder sagen wir, hey, das ist normal und wir machen alles so wie davor? Weil das finde ich immer bei Asymmetrie ist immer so ein bisschen so dieses Thema.
Finde ich auch, ehrlich gesagt. Und ich bin auch so ein bisschen, ich bin noch nicht ganz entschieden, wie ich finde, dass wir damit umgehen sollten, weil einerseits denke ich, es gibt so viel Vorteile, wenn Menschen einfach mal sich bewegen und das nicht verkopfen. Und ich bin selber ein Mensch, der gerne mal also viel zu perfektionistisch ist und dann deswegen gar nicht erst anfängt. Und das halte ich für sehr viel schädlicher, als einfach sein Ding zu machen. Weil ich denke, wir brauchen alle viel mehr Bewegung, also außer vielleicht du, keine Ahnung, aber ich auf jeden Fall. Und wir sollten das deswegen gar nicht verkopfen. Und ich glaube, dieses ganze Asymmetrie-Thema ist eher was für Leute, die chronische Schmerzen haben oder die einfach Schmerzen haben, mit denen sie nicht weiterkommen, die vielleicht leistungsmäßig unterwegs sind, die sich ganzheitlich krass interessieren, aber nicht für Menschen, die einfach ein bisschen trainieren wollen. Sind wir mal, also so ist meine Sicht darauf. Ich denke, grundsätzlich ist Krafttraining super sicher. Wenn du einfach nur ein paar Squats, ein paar Push-Bewegungen machst, dann bist du schon viel besser dabei, als wenn du gar nichts machst. Und alles, was in die verkopfte Richtung geht mit, ich gucke jetzt hier mein Pattern und da, was machen meine Rippen, wo stelle ich jetzt mein Bein hin und ausatmen, Stack nicht vergessen, weiteratmen. Digga, also geh lieber spazieren und weiß nicht, schmeiß ein paar Kettlebells rum und dann ist, das ist schon mehr als die Hälfte der Miete, glaube ich.
Voll, ich finde, Asymmetrie, es ist immer so ein schwieriges Thema und so wie du sagst, ich glaube, wenn man selber ein Profi ist und Leute betreut, dann sollte man da ein bisschen drüber Bescheid wissen, aber ich finde immer, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man mit dem Thema quasi Patienten oder Kunden konfrontiert, weil das eben ganz schnell bei den Leuten zu Verkopfung führen kann.
Ja, die machen sich Sorgen dann, ne?
Genau, dann so, was, so oh, fuck, ich bin schief und so.
Ja,
die Frage kam ja heute auch. So, als ich hospitiert habe, oh ja, ich bin aber so schief und so weiter. Und du hast es so ganz, ganz sanft so, ja, das passt schon und einfach weitergemacht so. Und das ist, finde ich, das ist genau der richtige Weg, damit umzugehen, damit Leute eben nicht anfangen zu denken, oh ja, scheiße, jetzt muss es im Alltag beim Gehen drauf achten, dass ich mehr mit meinem linken Fuß gehe oder irgend so ein Schmarrn, weil das macht Sachen ja dann am Ende nur schlimmer.
Ja, genau, du hast gefragt, wie sich die Asymmetrie-Geschichte auf meine Fußwelt ausgewirkt hat. Respekt an mich, dass ich mich jetzt erinnert habe noch.
Ich habe mich nicht mehr
daran. Im Grunde kann man auch, also bei Füßen oft, was du vorhin sagtest, als ich Andi angesprochen habe, also dieses Grundpattern, dass Menschen sich gerne von links nach rechts schieben, also auf dem linken Fuß eher so in die Pronationsstellung oder in die Knicksenkfußrichtung kippen und sich dann so nach rechts rüber drücken, das sieht man oft. Und von daher finde ich es auch nice, da eben dann das Becken und die Rippen noch mit im Blick zu haben und damit auch ein bisschen was zu machen. Und insgesamt, was Atmung angeht, was ja auch viel mit Asymmetrie und Asymmetriearbeit und sowas zu tun hat, finde ich, in Bezug auf Schmerzen oder die Behandlung generell von Schmerzen spannend, weil viele Menschen einfach immer abgehetzt sind und nie Zeit haben, mal auszuatmen. Und das einfach, glaube ich, einen extrem hohen Beitrag zum Schmerzempfinden beiträgt, hat, macht, dies, das. Und deswegen mache ich das gerne. Also ich habe viele Menschen, die einfach auch immer Nacken haben zum Beispiel. Und die dann einfach am Anfang und am Ende kurz hinzulegen und denen irgendwie eine Sacrus Fino zu geben oder irgendeine andere Atemübung, wo vielleicht ein bisschen Kopf, Nacken, Kiefer mit dabei ist, das finde ich ziemlich nice.
Stimmt, das habe ich gestern auch, als ich einmal rübergelurrt habe, gesehen, hattest du auf einmal den Kopf von deiner Patientin in der Hand und hast so eine PRI-Technik gemacht. Ich war so, hey, was mit den Füßen aber? Wie? What you doing?
War das mein erster Patient?
Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja.
Welcher? Aber eben, da war ich so, ah ja, okay, interessant, weil du offensichtlich so auch so diese PRI-Lehren als auch wirklich einbaust. Und das ist ja das Schöne, wenn man sowas nehmen kann, um, also selbst wenn so jemand jetzt mit einem Fußproblem herkommt und du merkst aber, der ist halt insgesamt so voll angespannt und so weiter. Ja. Wenn du halt den allgemeinen Tonus durch das ganze System runterfahren kannst, dann können halt gewisse Interventionen mal richtig funktionieren, wo du davor eigentlich die ganze Zeit nur gegen eine Wand läufst.
Ich brauche halt nicht auf ein parasympathisches System drauf versuchen zu ballern und irgendwie was besser zu machen, wenn ich aus diesem
auf ein sympathisches System. Wichtig an der Stelle.
Ja, sehr. Genau, und versuchen da irgendwie in diesem Sympathikotonus irgendwas Neues zu etablieren, zum Beispiel. Warum? Also
ja, gerade sowas wie Pronation zum Beispiel, wo es ja um Entspannung geht.
Voll entspannen. Ja. Genau, ja.
Jetzt muss ich auch so, weil der Andi ist ja leider nicht hier, aber ich stelle eine Frage, die der Andi gefragt hätte.
Eine Andi-Frage.
Siehst du Korrelationen zwischen den Charaktereigenschaften und dem quasi Persönlichkeitsprofil von Menschen und wie sich ihre Füße bewegen oder nicht bewegen im Sinne von, so, weil das hast du vorhin auch mal kurz angedeutet oder angesprochen, dass halt so entspannte Leute, die eher lax sind und eher loose sind und eher hypermobil sind, vielleicht eben eher eine gewisse Tendenz aufweisen im Unterschied zu Leuten, die halt die ganze Zeit gestresst sind und einfach sehr, sehr viel on sind und sehr, sehr viel Spannung haben. Also weißt du, repräsentiert sich, und das ist natürlich jetzt alles nur Spekulation, ist auch okay, so die Persönlichkeit in der Form von Füßen, fällt es dir oft auf, dass es da Parallelen gibt?
Kurze Antwort, nein.
Mist.
ich glaube, es gibt da sowas wie Charakter, bla, Zehen, Form, Füße und sowas. Gibt es, glaube ich, irgendwas Esoterisches. Und das, was ich vorhin gesagt habe, war super doll ausschließlich auf die Beschaffenheit des Bindegewebes bezogen. Und ich glaube, viele Menschen, 99,9% der Menschen sind gestresst. Und ob man jetzt sehr doll, also es gibt auf jeden Fall eine Tendenz zwischen Menschen, ob die sehr angespannt sind und irgendwie oberflächlich gestresst, also erkennbar gestresst sind, und zwischen Menschen, die eher unter sehr viel vielleicht eher internem Stress stehen oder das irgendwie anders managen. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall Menschen, die dann nur die antworten, wenn ich sage, hey, versuch mal locker zu lassen, versuch mal dich zu entspannen, hier ist ein safer Raum, du kannst dich da festhalten. Und jetzt mach mal den Fuß ganz schwer und versuch mal den Fuß ein bisschen länger und ein bisschen breiter werden zu lassen und gib mal die Kraft an den Boden ab, sowas, ne? Die dann sagen, ja, ich mach immer zu viel, ich kann mich gar nicht entspannen, so, ne? Die dann so drauf sind.
Genau.
Aber es gibt genauso auch Menschen, die eher Knicksenkfüße haben und die das genauso loslassen müssen und die dann, ne? Also ich würde, nee, zu meiner kurzen Antwort zurückkommen und sagen, nein.
Nein. Okay.
Aber ich habe mich auch noch nicht so viel damit befasst und ich habe da jetzt auch keine Studie irgendwie intern aufgelistet. Also ich habe eine interne Studie oder Beobachtung zu, wie viele Füße haben rechts einen Hallux Valgus und links einen Knicksenkfuß. Aber
und?
Ja, also in meiner internen Studie gibt es da schon auch Tendenzen dahin, dass es mehr so ist. Aber ich habe keine Strichliste geführt bisher. Sollte ich vielleicht mal machen.
Fände ich tatsächlich sau interessant, weil ich mir immer denke, gerade bei diesen Asymmetrie-Themen und so weiter. Ja, mach das mal. Ja, man braucht ja einfach Stichproben für sowas. weil das sind auch so Muster, die dir halt so, die werden dir dann beigebracht und du lernst die und du akzeptierst die dann auch irgendwie, weil es macht irgendwie alles Sinn, ist alles logisch.
Du meinst es so ASC-Pattern?
Genau, zum Beispiel so diese klassische oder diese typische Asymmetrie, was du auch vorhin schon gesagt hast, so wir stehen lieber auf rechts und schieben uns wieder lieber nach links. Aber ich frage mich dann auch immer so, okay, sehe ich das jetzt, dass es viele Leute so machen, weil ich dieses Muster gelernt?
Einfach, weil wir gebiased sind wie Sau. Ha?
Genau, und es ist einfach nur ein Confirmation-Bias oder ist es wirklich so?
Ja, das ist eine gute Frage.
Und da bräuchte man natürlich halt einfach so Daten, so da bräuchte man Stichproben, wo man das halt so mal sehen kann.
Ja, das wäre gut.
Also mach eine geile Excel-Liste. Und auch noch zu diesem Thema so Asymmetrie, das ist mir noch eingefallen, weil so eine Asymmetrie erkennen ist cool, aber am Ende will man ja immer, dass Leute auf beiden Seiten alles können.
Ja.
Und dementsprechend muss man, finde ich, auch oft gar nicht asymmetrisch trainieren, sondern du machst halt, du trainierst halt die Sache rechts und dann trainierst du die Sache halt auch links. Und das führt dann so dazu, dass Leute halt auf beiden Seiten halt irgendwie variabler werden und besser werden.
Außer wenn die Menschen gar nicht in die neutrale Version nach links kommen, weil sie rechts festhängen.
Ja, da bin ich immer so, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. So. Also ich weiß schon irgendwie, ich weiß, was damit gemeint ist, aber eben, ich frage mich zum Beispiel, wenn jetzt jemand eben sehr krass auf seiner rechten Seite hängt und einfach nicht viel Gewicht auf die linke Seite bringt, du siehst in einem Squat zum Beispiel, dass es so ist, du siehst vielleicht sogar im Gangmuster, dass es so ist, ist dann die Konsequenz, dass ich ihm mit Training einfach nach links rüberschiebe? Oder ist die Konsequenz, dass ich ihm im Training einen Wechsel zwischen, hey, jetzt belastest du deine rechte Seite und jetzt belastest du deine linke Seite, was du sonst nie machst, und dann wieder deine rechte und dann wieder deine linke. Also das ist so ein bisschen dieser Approach, hey, wir trainieren einfach die Qualität auf beiden Seiten und dadurch wird sich eine Asymmetrie vielleicht ausgleichen, vielleicht auch nicht, aber vielleicht werden deine Probleme dadurch besser, vielleicht wird deine Variabilität erhöht. Oder lege ich das Training sehr spezifisch darauf aus, jemanden eben auf die andere Seite rüberzubringen, was dann in meinem Kopf auch mehr mit asymmetrischem Training tatsächlich verbunden wäre. Und mein Ansatz ist eigentlich erstmal kein asymmetrisches Training, sondern einfach eben dann gute, sinnvolle Interventionen, aber die halt einfach auf beiden Seiten trainieren. Also so trainiere ich einfach meine Leute.
Ja.
Und also ich beachte ja trotzdem die Asymmetrien, die Menschen mitbringen.
Ja. Ich weiß nicht, wie es sich in deinem Körper anfühlt, aber in meinem Körper ist es häufig so, dass ich Dinge rechts ganz anders machen kann als links. Also, dass ich links gar nicht dazu komme, die irgendwie unverdreht zu machen zum Beispiel. Wir haben sehr unterschiedliche Körpertypen. Wie gesagt, ich bin eher so lax und weich und überbeweglich und du eher das Gegenteil. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sich dein Körper auch mega anders anfühlt als meiner. Also ich meine jetzt nicht schlecht, sondern einfach anders. Und wenn wir auf einem Spektrum sind, sind wir zwei Opposites. So, ne? Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass du gar nicht weißt, wie sich mein Körpersystem anfühlen kann. Und ich weiß gar nicht, wie sich deins anfühlt.
Klar nicht. Aber genau. Natürlich die Asymmetrie in meinem Körper.
Schließt ja immer von sich auf andere. Deswegen. Ja. also ich habe festgestellt, auch zum Beispiel mit dem Training mit Pauline Starnecker, Shoutout, dass ich Dinge links anders mache als rechts. Und das, ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach, ja, Punkt eigentlich. Also ich mache Dinge links anders als rechts. Ob das jetzt schlecht oder gut ist, keine Ahnung. Punkt. Es ist, glaube ich, einfach zum Teil, wenn man keine großartigen Beschwerden hat, auch ein bisschen Spielerei, die für mich einfach auch interessant ist, so als fachliche Person.
Voll, ist es ja auch. Aber ich merke es natürlich brutal auch alleine. Das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Athleten so. Ich habe halt ein Bein, über das ich halt abspringe und mein anderes Bein. Also ich habe ein Standbein und quasi ein Absprungbein, wenn du so willst. Und die unterscheiden sich halt einfach auf die Art und Weise, wie sie funktionieren. Also wenn ich was extrem Unilaterales mache, wie zum Beispiel ein Pistol Squat. So, weil das ist tatsächlich unilateral. Mhm. Da kann ich nicht kompensieren wie in einem Split Squat über mein hinteres Bein. Mhm. So, mein rechtes Bein, Pistol Squats durchgespielt. Linkes Bein, Katastrophe. Mhm. So, zum Beispiel. Mhm. Und das sind halt so Situationen, wo Asymmetrien dann einem vor Augen geführt werden, weil du halt nicht Dinge ausgleichen kannst durch deine andere Seite, weil du halt nicht mehr wegkompensieren kannst und so. Aber es sind dann halt immer so Themen und gar nicht gedacht, dass wir so viel über Asymmetrien sprechen, aber ich finde es einfach immer ein interessantes Thema und ich denke da ständig drüber nach, so wie geht man jetzt damit um? So, seitdem ich gelernt habe, dass wir asymmetrisch sind, seitdem ich mich irgendwie mit Atmung, mit PRI beschäftigt habe und so, bin ich immer wieder an dem Punkt so, ja, was machen wir jetzt damit?
Was machen wir jetzt damit? Der Creme.
Und es ist, also eben die Antwort kriegt ihr hier auch nicht, aber vielleicht ein paar aber vielleicht ein paar Denkanstöße, wie man sinnvoller über das Thema nachdenken kann, weil ja, ich hasse also, eben nichts mehr als dieses Entweder-Oder, also so Asymmetrien sind normal, also ist egal, also ignoriere ich das weg oder halt auf der anderen Seite Hyperfokus und krasses Overthinking über alles, was mit Asymmetrie zu tun hat. Ich versuche halt immer so, okay, was ist hier und dann auch natürlich für wen und in welchem Kontext jetzt gerade der Sweet Spot so.
Ich glaube, Pauli und ich haben den Sweet Spot ganz gut abgebildet.
In der Gravitas Masterclass 3.
Richtig.
Kaufen Sie schnell, wenn Sie es noch kaufen können.
Ja.
ich werde es mir anschauen.
Hab ich Bock? Ich werde auch ein bisschen hüpfen mit euren Springy-Sachen. Witzigerweise hatte ich, also seit ich mit Pauli trainiere, generell habe ich Bock, irgendwie mehr zu springen. Ich bin eigentlich nicht so die athletische Person gewesen. Ich habe irgendwie nie früher Sport gemacht als Kind und beziehungsweise wurde immer gezwungen, hatte keinen Bock. Und weil ich auch so überbeweglich bin, verpufft Energie einfach überall und alles ist ultra anstrengend für mich. Ne? Also wenn ich das jetzt von jetzt vergleiche, wie ich mich jetzt fühle, wenn ich zum Beispiel renne, dann fühle ich mich ganz anders als früher. Du hast gerade meine Füße inspiziert.
Kurz ausgecheckt.
Und diese bisschen mehr Stiffness in meinen Körper zu kriegen, bringt mir natürlich viel, weil nicht so viel Energie flöten geht, wenn ich Dinge mache. Was wollte ich eigentlich erzählen? Was war mein Punkt?
Dass du Endbock hast auf Rumhüpfen.
Stimmt, ja genau, danke. genau, ich habe gesagt, ich möchte, wenn ich auf Bali jetzt bin, ein bisschen mehr hüpfen und springen und so ein bisschen mehr Plyos machen. Und dann habe ich rausgefunden, dass ihr in der Masterclass jetzt Plyos macht. Habe ich gedacht, check, Handcheck. Ich werde es mir angucken, was ihr gemacht habt.
Okay, dann müssen wir die Folge auf jeden Fall vorziehen, weil bis wann ist die Masterclass 3 noch verfügbar?
Ich glaube, bis zum 26.12. nagelt mich nicht drauf fest, aber ich
hoffe. Ich glaube, du hast recht.
Ich hoffe.
Ich glaube, du hast recht.
Shoutout Manolo.
Big Shoutout Manolo. An der Stelle auch nochmal ein Shoutout, wenn wir schon bei Shoutouts sind, an ESN, den zweiten Sponsor dieser Folge. Ich habe mir einen leckeren Arnold Palmer gemacht. Weißt du, was ein Arnold Palmer ist?
Du wirst es mich sicherlich gleich erzählen. Es ist wahrscheinlich nicht die Mischung zwischen Parmaschinken und Arnold Schwarzenegger.
nicht ganz.
Parmigiano? Also,
no? Arnold Palmer ist ein bekannter Getränkemogul und der hat ein Getränk erfunden. Das ist eine Mischung aus Limonade und Eistee. Und das trinke ich hier gerade.
Krass.
Kirschlimo und Zitronen-Eistee.
Und da war aber auch noch Saft drin, habe ich gesehen.
Nee, den Saft habe ich da nicht reingemacht. Der stand nur daneben.
Ach so.
Also meine Empfehlung heute Isoclear Kirsch gemischt mit Isoclear Zitrone Eistee, also ein Isoclear Arnold Palmer.
Wenn Andi jetzt hier wäre, würde sagen, und noch ein bisschen Kefir.
und noch sechs Vanille. Andere Zutaten.
Und noch Safranstreifen. Vielleicht noch ein paar Kapern, wie wär's?
Ich habe letztens, habe ich einfach mal so ein paar Sachen, ich hatte noch so ein paar Reste zu Hause und ich habe die einfach mal so in der Küche hier platziert. So, und dann ist der Andi halt so reingestrahlt und ich habe mich so hingesetzt und habe ihn so beobachtet, ob er die Sachen findet und ob er so von alleine so anfängt, halt wieder was draus zu bauen. So. Es hat auch fast funktioniert. Zum Glück hört der Andi den Podcast nicht, obwohl, fuck, der ist ja gerade nicht dabei, vielleicht hört er den.
Ich hoffe, der hört sich an, was ich hier zu sagen habe. Darf meine
Geheimnisse nicht verraten, jetzt habe ich schon getan. Scheiße.
Karten.
Javan, das schneiden wir raus. Danke dir.
Javan, der Barmann.
So viel zum Arnold Palmer. Ein Thema, weil das muss ich dich jetzt fragen, weil ich es auch dauernd gefragt werde und weil mir die Frage auf den Sack geht. Also kann ich mir vorstellen, dass dir die Frage auch auf den Sack geht jetzt und deswegen frage ich sie dich. Was hältst du eigentlich von Barfußschuhen, Vivi?
Oh Lord, wirklich? Du Arschloch. Oh nee.
Wie oft kriegst du eine DM mit genau dieser Frage?
Ich habe meine Leute gut erzogen.
Ja?
Scheiße,
das musst du uns beibringen.
Keine Ahnung. Also, ich war...
Also die Frage ist natürlich bescheuert, so ist keine gute Frage, aber vielleicht können wir es ja wirklich ernsthaft zu einer sinnvollen Frage umgestalten. Gibt es generell Green Flags, Red Flags, wo du Leuten eben Barfußschuhe empfehlen würdest, beziehungsweise wo du ihnen vielleicht das Gegenteil von Barfußschuhen empfehlen würdest?
Also ich empfehle Leuten zum Beispiel Barfußschuhe, wenn sie ihre Füße im Alltag trainieren wollen. Zum Beispiel im Alltag, indem sie, die haben einen Hund beispielsweise und gehen 2-3 Mal am Tag raus in die Natur spazieren. Die Person hat einen Hallux Valgus und möchte gerne ihren Spreizfuß wegtrainieren oder halt auf jeden Fall ihre Fußmuskulatur aufbauen. Dafür sind Barfußschuhe prädestiniert und funktionieren super. Zudem mag ich natürlich die breite Zehenbox und die Menschen haben auf jeden Fall einen riesen Vorteil, wenn die Zehen nicht eingeklemmt sind oder eingesperrt sind. Und deswegen würde ich sagen, Green Flag für diesen Kasus. Und dann gibt es viele andere Kasi, die nicht unbedingt für Barfußschuhe sprechen, würde ich jetzt mittlerweile mehr sagen. Ich habe lange Barfußschuhe selber ausschließlich getragen, also bestimmt 8, 9, 10 Jahre. Ich habe relativ früh damit angefangen, so als gerade die Five Fingers.
Bevor sie cool waren.
Genau, ja, leider. bevor sie cool waren. Und
Fingerschuhe waren übrigens noch nie cool und werden auch nie cool sein. So.
Who knows? Ich meine, überleg dir mal, jetzt gerade sind Birkenstock übel cool. Und als man, wenn man vor 2 Jahren noch diese Birkenstock, die geschlossenen angehabt hat, hat man gedacht, Alter, was bist du für ein Freak, für ein Waldschrat? Und jetzt ist es der letzte Shit. Also ja, be careful mit deinen Predictions. Genau, aber es gibt genügend Kasi, in denen die Barfußschuhe, glaube ich, im Alltag eher schaden. Und was ich gerade noch sagen wollte, bevor du mich unterbrochen hast und ich meinen Faden verloren habe, ich habe lange gedacht, Barfußschuhe sind mega geil und ich merke gar nichts Negatives, auch auf den harten Böden nicht. Und ich habe aber immer schon übelste Kieferprobleme gehabt und auch untere Rückenprobleme und sowas. Und was heißt übelst? Also halt so, dass ich jeden Tag mir eine Beißschiene nachts reinmachen muss, weil sonst meine Zähne kaputt gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine gewisse Stresswelle an Schockabsorption und Instabilität in meinem Körper ganz gut darauf reagiert hätte, hätte ich nicht die ganze Zeit nur harten Boden unter den Füßen gehabt, sondern ein bisschen mehr Möglichkeit, das abzudämpfen durch einen Schuh oder ein bisschen mehr pronieren zu können durch einen Schuh, der mir da ein bisschen hilft. Und das ist jetzt natürlich überhaupt nichts wissenschaftlich Belegtes. Das ist nur mein eigenes Gefühl und es ist vielleicht gerade auch, das ist eine Phase, in der ich bin, in die ich ausprobiere. Das mache ich jetzt ungefähr seit 9 Monaten oder so. Gehe ich schwanger mit einem New Balance und habe den Barfußschuh eher mal so ad acta gelegt. Und ich denke, das muss man ausprobieren. Es gibt viele Leute, die kommen gut damit klar. Es gibt viele Leute, die kommen nicht damit klar. Genauso wie Leute sagen, Hallux Valgus operieren war eine geile Idee. Und dann gibt es Leute, die sagen, das war die beschissenste Idee meines Lebens. Ja.
Also die gleiche Antwort wie immer. So, probier es aus und wenn es sich scheiße anfühlt, dann lass es. Und wenn es sich geil anfühlt, dann rock ein paar Barfußschuhe.
Ja. Ist dieser Podcast gesponsert von Vivo Barefoot?
Nee, noch nicht. Noch nicht ganz.
Wir haben ja auch schon 2 Sponsoren, das reicht ja vielleicht auch.
Eben. Aber übrigens, ESN, übrigens Code MTNT, Leute, habe ich ganz vergessen, das wisst ihr ja.
Das kannst du eigentlich.
Ja, das war eine schlechte Werbeunterbrechung, es tut mir auch sehr leid. okay, also Barfußschuhe findest du toll.
Super.
Dann dementsprechend.
Super.
Ja, es ist immer.
Ja, kommt halt drauf an, ne?
Es ist immer wieder ein Thema.
Ich habe immer schon gesagt, Barfußschuhe sind im Prinzip auch nur ein Mittel zum Zweck. Genauso wie Hochzeitsschuhe ein Mittel zum Zweck sind, nämlich dass man auf einer Hochzeit nicht beschissen aussieht. Aber man kann genauso barfuß heiraten. So, das ist auch kein Problem. Es kommt auf den Kontext an. Und Barfußschuhe sind für mich ein Trainingsgerät. Genau wie andere Schuhe auch ein Trainingsgerät sein können. Ich sag übrigens auch nicht, zieht keine Barfußschuhe an, zieht normale Schuhe an, sondern zieht Schuhe an, die euren Füßen gut tun. Und dazu gehört meistens nicht, dass man sich da drin nicht bewegen kann oder dass die bockhart sind oder so. Natürlich gibt es den Kasus, dass man einen Hallux rigidus hat und eigentlich das Großzehengelenk gar nicht mehr bewegen kann, das übelst wehtut, wenn man darüber abrollt. Deswegen ergibt es Sinn, sich da eine Platte reinmachen zu lassen vom Orthopädie-Schuhmechanikerin und dann nicht mehr drüber abrollen zu müssen. Aber ne, it depends, es kommt halt drauf an.
Kommt halt drauf an und deswegen vielleicht abschließend so, es kommt drauf an, weil es kommt drauf an, kann man nicht einfach stehen lassen.
Nee, kann man nicht. Also ich könnte noch.
Nee, man muss schon auch immer sagen, auf was es ankommt.
Ja.
Und shameless pluggen solltest du sowieso.
Ja. Shameless plug, ich mache nächstes Jahr eine eigene Fortbildung, eine Hybridfortbildung. Und ich habe ja die letzten 3 Jahre schon Physios und andere KollegInnen ausgebildet und habe das immer vor Ort gemacht. Dieses Mal möchte ich es ein bisschen anders gestalten. Und in dieser Fortbildung wird man auf jeden Fall viele Fakten lernen, anhand deren man erkennen kann, ob welcher Schuh für wen sinnvoll ist. Wie man natürlich Füße befundet, wie man Füße behandelt, wie man Füße trainiert. Und ich denke, ich werde auch ein paar GastdozentInnen mit einladen zum Thema Schmerzen und Fußorthopädie und vielleicht auch zum Thema Fußchirurgie, vielleicht auch zu den Themen, also ich werde auf jeden Fall themenübergreifend arbeiten. Genau, wird geil werden. Meldet euch irgendwo an. Also wir haben
irgendwo, wenn es dann gibt, dann irgendwo anmelden.
Ja, genau. Wir haben auf viviengläsel.de haben wir einen Fortbildungsbereich und es wird auch bald, vielleicht gibt es den schon, also es gibt ihn schon, ich habe ihn noch nicht veröffentlicht geteilt, aber vielleicht ist es jetzt der Moment, wo ich ihn öffentlich teile. Es gibt viviengläsel.education, den Kanal auf Instagram, und das wird in naher Zukunft einfach alles getrennt werden. Der Rest ist Vivien Gläsel Fußtherapie und dann gibt es Vivien Gläsel Education, wo ein bisschen mehr Education-Content stattfinden wird.
Nice.
Ja.
Also verlinken wir natürlich alles in der Beschreibung.
Nice.
Und dann hast du die Frage auch schon beantwortet.
Also,
ja, schon so ein bisschen.
I read your mind.
Wo man halt so lernen kann, auf was es denn ankommt bei diesen ganzen Sachen. Weil ich finde eben, Füße sind so ein Musterbeispiel, das ist so ein kleines Dings hier. Mhm. Aber da passieren so viele Sachen da drin. Und wenn man verstehen will, auf was es ankommt, na, dann muss man halt erstmal verstehen, wie das Dings da funktioniert, so halbwegs. Und dann kann man sich da halt so seine Gedanken drüber machen. Und deswegen wollte ich dich abschließend noch nach deinen Go-To-Quellen fragen. Und natürlich ist Vivien Gläsel, the Fußflüsterin herself, die Nummer-1-Quelle, schon klar. Mhm. Aber vielleicht fallen dir ja doch noch so ein paar andere an. Am Anfang hast du eh schon ein bisschen was gedroppt.
Genau, Gary Ward finde ich sehr zu empfehlen. Einfach um so sein komplettes Weltbild einmal auf den Kopf zu stellen, was Biomechanik oder angewandte Biomechanik angeht. David Gray kann ich auch gerne empfehlen. Ich kann auch Leute wie Gate Happens zum Beispiel empfehlen. Das ist ein amerikanisches Unternehmen.
Die sind super, ja. Die mache ich auch.
Genau. Ich meine, es gibt noch so viel mehr. Es gibt auch, also ne, PRI grundsätzlich gucke ich mir von allen was an und schaue, was ich mir daraus mitnehmen möchte und wie ich das dann selber kombinieren kann. Ich finde Thema Beckenboden super spannend. Ich finde Atmung super spannend, Rippen. Und
gibt es noch ein Buch, was so fußspezifisch ist? Weil Leute wollen immer,
ja,
Bücher haben.
Born to Walk ist ein nices Buch im Kontext Füße, Pronation, Gang, Zyklus und sowas. Wake Your Feet Up von Gary Ward ist auch ziemlich nice. Boah, ist so ad hoc. Ja, aber Born to Walk ist, glaube ich, super hilfreich. Da geht es auch viel um so die ganzen faszialen Leitbahnen und so Geschichten. Das ist, glaube ich, ganz nice für einen Einstieg. Ja, Born to Run natürlich auch spannend. Klar.
Fieses Rabbit Hole auf jeden Fall. Diese Füße.
Ja, klar.
Das ist also wirklich crazy.
Ich beschäftige mich damit seit jetzt 12 Jahren und es ist ja kein Ende in Sicht.
Ja.
Im Hasenbau.
Da unten. Ja, ich hatte so eine richtig krasse Fußphase, bin ich jetzt gerade wieder so ein bisschen raus.
Also selber ein bisschen Fersensporn hattest, oder?
Davor tatsächlich auch. Aber ja, das hat es nochmal ein bisschen verstärkt. Da habe ich mich dann nochmal intensiver damit befasst. Ist ja auch immer das Schöne, wenn man irgendein Wehwehchen hat oder so, dann ist es ja auch immer ein
Motivator,
ein Geschenk auf eine Art und Weise, weil du halt anfängst, dich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und mit einer ganz anderen Motivation mit gewissen Dingen zu beschäftigen. Und dann eben, gerade als ich das hatte, so dich konnte ich fragen, noch andere Leute in meinem Netzwerk, also andere Physios und so weiter, die halt auch über so Sachen halt viel mehr wissen als ich, obviously. Ist einfach irgendwie ein positiver Aspekt, den man mitnehmen kann, wenn einem mal was wehtut. Also gerade wenn man selber Therapeut oder Trainer oder sowas ist.
Ja, voll. Also du kannst im Prinzip in jeder Behandlung was mit den Füßen machen, weil jeder Fuß davon profitiert, funktioneller zu werden. Also gerade das ganze Thema Füße ein bisschen funktioneller zu sehen und halt zu gucken, was soll eigentlich ein Fuß können und was kann er gerade nicht, was kann ich ihm mehr zurückgeben durch vielleicht eine Beweglichkeitsübung oder durch irgendwie eine Kraftübung oder irgendwie sowas. Einfach zu gucken, was fehlt dem Fuß und was muss ich ihm geben, damit es ihm ein bisschen besser geht, dass er seinen Job ein bisschen besser ausführen kann.
Das ist, glaube ich, sau wichtig, weil.
Und das ist von der Oma bis zur Spitzensportlerin, ne? Also jeder Fuß kann da profitieren.
Und das ist so ein bisschen der Unterschied, weil natürlich schaust du dir auch die Struktur an, aber ich glaube, viele gucken halt fast nur darauf, welche Form hat der Fuß. Und eben, wir haben ja jetzt auch viel drüber gesprochen, so was der Fuß alles kann und worauf du halt auch guckst, zum Beispiel in einem Assessment, dass man mal checkt, so, ja, was kann der denn nicht, der Fuß, und wie kann ich ihm vielleicht diese Bewegung wieder beibringen? Also eben die funktionelle Linse, weil die strukturelle ist irgendwie immer so, ja, dein Fuß ist platt, wir müssen dein Fußgewölbe aufrichten. Und das ist dann immer so, das kann doch nicht deine einzige Konsequenz sein, dass du siehst, hey, dieses Areal hat eine gewisse Form und diese Form müssen wir verändern.
Ja, oder vielleicht auch nicht, ne? Also ich meine,
es fallen mir doch noch so viele Fragen ein.
Simone Biles einfach am Rumspringen, wie eine literal Weltmeisterin.
Eine literarische Weltmeisterin.
Olympiasiegerin, mehrfache und hat halt einfach übelstes Extension Bias, Knickfuß Pattern, und ich meine, das funktioniert.
Fiese Plattfüße, oder? Hat die?
Ja, die hat auf jeden Fall schon Knicksenkfüße, ja. Also, oder halt den normalen afrikanischen Plattfuß.
Ach so.
Ja, yeah, it's a thing.
Sind solche Formen vielleicht auch manchmal einfach normal?
Es ist komplett normal, es hat sogar einen Begriff, ja. Ja, fallen noch viele Fragen ein.
Ja, schon so ein bisschen.
Wir können die Folge auch teilen.
Nee, das machen wir nicht.
Es ist noch nicht dunkel.
Aber dann wird das jetzt die letzte Frage.
Okay.
Gerade weil viele immer darauf erpicht sind, die Form von einem Fuß zu verändern und eben sagen, ja, wir müssen ein Fußgewölbe aufrichten. Das ist ja eigentlich immer so der einzige Input, den zumindest Leute an mich herantragen, die bei, keine Ahnung, einem Physio waren oder so. Ja, mir wurde gesagt, ich muss mein Fußgewölbe aufrichten. Generell eine Veränderung in der Form von einem Fuß. Gibt Leute, die behaupten, es geht gar nicht. Also, dass man zum Beispiel einen Hallux Valgus, so, das ist halt einfach so, wenn das mal so ist. Was ist einfach nur deine persönliche Erfahrung? Was für strukturelle Transformationen hast du schon erlebt, was die Form von Füßen angeht? So, kann sich das verändern? Wird es ab einem bestimmten Alter schwierig mit einer strukturellen Veränderung?
Ich habe alles schon gesehen. Also ich habe schon gesehen, dass Hohlfüße beweglicher werden und besser pronieren können. Ich habe schon gesehen, dass Knicksenkfüße krass aufgerichtet sind und unter Umständen keine Einlagen mehr brauchen, keine Schmerzen mehr bereiten, was natürlich nicht heißt, dass die Schmerzen daher kamen, aber ja. Ich habe schon gesehen, dass Hallux Valgus sich krass, also hundertfach gesehen, dass Hallux Valgus-Stellungen viel besser geworden sind. Ich habe schon Schneiderbeine gesehen, die besser geworden sind. Ich habe, also was die Formen angeht, natürlich mega viel gesehen. Ja, und es gibt Limits auf jeden Fall, und diese Limits, ich würde nicht sagen, dass es da so Grundregeln gibt, aber wenn wir jetzt vom Hallux Valgus sprechen, dann kann der subluxiert sein oder luxiert. Das heißt, dass das Gelenk einfach gar keinen Kontakt mehr zueinander hat, und wenn dieser Zeh luxiert ist und das halt schon eine Weile in dieser krass, also quasi dann so gefühlt 90 Grad absteht, was nicht 90 Grad sind, aber so 70 schon zwischendurch, 70, 80 vielleicht, 75, dann ist es konservativ extrem schwierig, da was zu machen.
Ja, gut, also, wenn da die Verbindung fehlt quasi, dann wird es natürlich auch schwierig, und das durch halt, Kraft, die da durchfließt, wieder zu verändern.
Ja, weil auch der Beuger vom großen Zeh einfach so lange schon in der kürzeren Orientierung ist, also die Sehne von dem Flexor hallucis longus einfach so kurz ist, dass es super schwierig wird.
Also da sind wir dann bei einer tatsächlichen Verkürzung, einer actual Verkürzung, einer strukturellen Verkürzung.
Ja, das ist Bockhart. Ja. Ja. Aber grundsätzlich, also ich mache seit 2019, 18 Kurse. Wir haben, glaube ich, über 2000 Leute damit behandelt mittlerweile, und natürlich machen nicht alle den Kurs zu Ende. nicht alle sind ja quasi komplett konsequent am Trainieren. Aber das, was bei uns dann am Ende ankommt an Feedback, ist zu 99,9% super gut. Also man kann extrem viel an den Füßen ändern. Es hängt immer ein bisschen davon ab, welche Voreinstellung quasi man mitbringt, wie alt ist man, wie lang macht man das schon, was hat man noch vor, etc., wie ist das Bindegewebe. Aber man kann super viel machen, und lieber heute anfangen als morgen. Immer ein bisschen. Wir hatten schon super junge Teilnehmende, die, also eine meiner ersten Teilnehmerinnen, die war damals 12 und die konnte nicht mehr zur Schule gehen, weil sie, also hat immer Schmerzmittel nehmen müssen, um in die Schule gehen zu können. Und ja, das ist dann natürlich besser geworden, sonst will ich es nicht erzählen, im Kurs. Und die hat mir dann aus dem Frankreich-Urlaub eine blaue Hose geschickt, die ich lange angehabt habe. Voll süß. Also da entstehen auch Geschichten. Und dann hatten wir schon super in die Jahre gekommene Leute, die erzählen, boah, wenn ich jetzt, wo ich den Kurs seit 3 Wochen mache, dann merke ich, ich kann mich viel besser bücken. Ich komme bei meinem Tomatengewächshaus komme ich ganz bis in die letzte Reihe und komme dahin und kann mich viel besser um meine Pflänzchen kümmern und so. Ne? Also von Fußballspielern über Leute, die, keine Ahnung, Bergsteigen gehen und so weiter. Es ist alles mit dabei von Leuten, die davon profitieren.
Muss ich halt ein bisschen drum kümmern, weil das ist so, wir haben darüber geredet, warum es so wichtig ist, warum Füße so wichtig sind, ist unsere Verbindung zur Welt. Wenn wir uns durch
zum
die Welt
Boden
bewegen.
Auf jeden Fall, ja.
Und auf der anderen Seite ist es ein Areal von unserem Körper, um das wir uns einfach sehr, sehr wenig kümmern und dem wir insgesamt total wenig Aufmerksamkeit schenken.
Ja, ich nicht, aber
andere. Du nicht, aber so.
Andere
der,
vielleicht.
Der Mainstream.
Ja.
So, also von daher,
kümmert
euch um eure Füße und vielleicht auch um die Füße anderer. Also
ist optional, aber wenn
ihr dann optional
bei mir,
sollte im Rahmen passieren, Leute.
Wenn ihr dann bei mir die Fortbildung gemacht habt, könnt ihr das im professionellen Rahmen sehr gerne machen. Ja. Danke für die coolen Fragen.
Danke für die coolen Antworten.
Sehr gerne.
Schön, dass du da warst. Echt super nice, dass es geklappt hat. Auch erstmal wieder so eine Sache, so, dass wir noch nicht schon längst zusammen gepodcastet haben, ist eigentlich eine Frechheit. Aber deswegen haben wir es ja heute gemacht,
it is.
Mann.
It is.
Let's go. Also, alle Infos.
Manchmal muss man sich selber einladen.
Ja, auch, du hast es echt gut gemacht. So.
Danke.
Hast du wirklich gut gemacht.
Gefickt eingeschädelt.
So, gerade in der Phase, wo wir jetzt gerade hingen, war ich so dann auch wieder, wir haben ja davor geschrieben und dann war ich so, als du dann hier warst, war ich so, oh, yo, fuck, die Vivi ist ja jetzt gerade hier und so weiter. Aber wir haben ja alles hinbekommen.
Ja.
Wir haben ja alles hinbekommen.
Ach, mit dem Dreh meinst du?
Das auch noch und die ganzen Sachen, alles, so. Ja, schön. Also wir verlinken alle Sachen unten natürlich in den Shownotes. Folgt der Vivi und holt euch die Gravitas Masterclass 3.
Yes.
Da könnt ihr nochmal ein bisschen was lernen, Leute. Okay. Auch gar nicht fußspezifisch dieses Mal, oder? Geht
bei mir nicht.
So verrückt, hey.
Ja.
Schau, wie du dich Things weiterentwickelst.
Hey. Das ist aber verrückt. Ihr könnt ja jetzt auch noch die Masterclass 2 und 1 kaufen und da gibt es sehr viel fußspezifisches schon von mir.
Stimmt.
Da erkläre ich ganz genau, wie Pronation und Supination in geschlossener Kette funktionieren.
Habe ich mir angeschaut letztes Jahr.
Killer.
Auch mit schönen Visuals.
Hm.
Auch ultra wichtig, wenn es um Füße geht.
Todesmühe gegeben.
Füße brauchst du immer ein Bild oder ein Modell anhand von dem du das erklären kannst, sonst hast du gar keine Chance zu checken, welcher von diesen, wie viele Knochen sind da drin? 26 in dem kleinen Teil so. Pff, uff.
Und die bewegen sich alle mehr oder weniger in 3 verschiedene Richtungen und dann in 3 verschiedenen Ebenen. That's crazy. Da ziehst du die Schuhe aus. Drehst du den Helm. Da brennt dir die Mütze. Okay, ich hör auf.
Und damit?
Wie war das nochmal mit professionell und erwachsen? Ja, that's me.
Ein professionelles und erwachsenes
Grüßle.
Okay, bye.
Bye.